SRF 3.
Die Eurogruppe verlängert die Finanzhilfe für Griechenland. Die Reformpläne der Regierung Tsipras überzeugen in Brüssel. Wenn Banken und Banker gegen das Gesetz verstoßen, die FINMA will jetzt offensiver informieren, was sie dagegen tut. Das Wetter in der Nacht gebietsweise etwas Schnee, morgen aus Westen, immer sonniger im Norden bis 8, im Süden bis 12 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Es war ein hartes Ringen um Griechenlands Reformwillen, um Geld und um einen Kurswechsel in der Griechenlandpolitik. Jetzt aber ist vorläufig wieder so etwas wie Frieden im Haus. Die Eurogruppe hat die nachgebesserten Reformvorschläge der neuen griechischen Regierung abgesegnet. Und das ist doch nur ein kleiner Schritt auf einem langen Weg. Veronika Mayer.
7 Seiten lang soll die nachgebesserte Reformliste sein, die die griechische Regierung ihren Kreditgebern eingereicht hat. Gerade noch rechtzeitig, gegen Mitternacht. Was die Liste konkret beinhaltet, ist noch nicht im Detail klar, doch einige Kernpunkte sind bekannt. So will die Regierung von Ministerpräsident Tsipras gegen korrupte Beamte vorgehen, genauso wie gegen Steuersünder. Sie will die aufgeblähte Bürokratie verschlanken und nicht wieder verstaatlichen, was schon privatisiert ist. Daneben soll es aber auch um humanitäre Maßnahmen gehen, um die notleidenden Griechinnen und Griechen zu entlasten. Was Griechenland uns da vorgeschlagen hat, genügt uns für den Moment, befanden nun die Euro-Finanzminister nach einer Telefonkonferenz. Und auch der Internationale Währungsfonds mit seiner Chefin Christine Lagarde kann dem zustimmen. Das bedeutet für Griechenland, es gibt weiter Geld. Das Hilfsprogramm für das darbende Land wird um 4 Monate verlängert. Doch auch nach dieser positiven Antwort aus Brüssel ist das Ende des Weges noch nicht erreicht. Zunächst einmal müssen in einigen Ländern, etwa in Deutschland, die nationalen Parlamente der Verlängerung des Hilfsprogramms noch zustimmen. Und auch Athen muss weiter nachlegen. Bis spätestens Ende April muss die Regierung Tsipras konkret und detailliert darlegen, wie sie ihre Reformvorhaben umsetzen will.
Jetzt zu den Nachrichten. Simon Loy hat den Überblick.
In Tschechien hat ein Mann in einer Gaststätte um sich geschossen. Mindestens 8 Menschen wurden dabei getötet. Der etwa 60-jährige Täter sei am Nachmittag in ein Restaurant in der Stadt Uherský Brod eingedrungen und habe mit 2 Faustfeuerwaffen um sich geschossen, sagte der tschechische Innenminister. Die Hintergründe seien noch nicht klar. Der Täter sei unter den Toten. Der russische Gazprom-Konzern hat erneut gedroht, die Gaslieferungen nach Europa einzuschränken. Die Lieferungen in die Ukraine würden in den kommenden 2 Tagen eingestellt, sollte Kiew keine weiteren Vorauszahlungen leisten, schreibt Gazprom in einer Mitteilung. Damit sei auch die Durchleitung von Erdgas in den Westen gefährdet. Bereits im letzten Sommer hatte Russland der Ukraine den Gashahn zugedreht wegen offener Rechnungen und Meinungsverschiedenheiten über den Gaspreis. Erst Ende des Jahres floss das Gas wieder, nachdem die ukrainische Regierung zugesagt hatte, einen Teil der Schulden zu begleichen und Vorauszahlungen zu leisten. Der US-Notenbank Fed eilt es nicht mit dem Entscheid, die Leitzinsen zu erhöhen. Man werde geduldig sein, sagte die Chefin der Notenbank, Janet Yellen, bei einer Anhörung im Kongress. Und präzisierte, in den nächsten beiden Sitzungen sei damit nicht zu rechnen. Die Inflation sei noch immer tief. Der Präsident des UNO-Klimarates, Rajendra Pachauri, ist sofort von seinem Amt zurückgetreten. Seine Amtszeit wäre im Oktober zu Ende gegangen. Pachauri reagiert mit seinem Rücktritt auf eine Anzeige wegen sexueller Belästigung, die eine Mitarbeiterin seines Instituts in Indien gegen ihn eingereicht hatte. Der 74-jährige Pachauri bestreitet die Vorwürfe. Wegen der Anzeige könne er aber seine Arbeit als Präsident des Klimarates nicht mehr korrekt ausüben, schreibt er. Schweizer Landwirte produzieren energieintensiver als ihre europäischen Kollegen. Der Verbrauch von Treib- und Brennstoffen, Elektrizität und erneuerbare Energie ist in der Schweiz rund 2,5-mal höher als in der EU. Das zeigen Zahlen der Forschungsanstalt Agroscope aus dem Jahr 2012. Stark zugenommen hat in den letzten 25 Jahren der indirekte Energieverbrauch. Für den Import von Futtermitteln etwa verbraucht die Schweizer Landwirtschaft heute mehr als doppelt so viel Energie. Grund für diese Zunahme sei, dass auf Schweizer Bauernhöfen heute mehr Tiere gehalten würden. Der Telekom-Anbieter UPC Cablecom baut in den nächsten 3 Jahren 250 Stellen ab, vor allem in der Schweiz. Dies nach der Zusammenlegung der Schweizer mit der österreichischen Ländergesellschaft, wie Cablecom meldet. Und die Fußball-WM 2022 in Katar wird sehr wahrscheinlich im November, Dezember stattfinden. Dafür hat sich die FIFA Task Force ausgesprochen. Der Exekutivrat der FIFA muss diesen Termin im März noch bestätigen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.974 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 0,774 gehandelt und der Dollar zu 94,94 Rappen.
Info 3 Abend.
Banken missachten Geldwäschereivorschriften, Bankengeschäften mit Drogenhändlern, Banken manipulieren Devisenkurse und Zinssätze. Solche Schlagzeilen kennen wir und immer wieder in solche Skandale sind auch Banken mit Sitz in der Schweiz verwickelt. Stellt sich die Frage, was tut eigentlich die Finanzmarktaufsicht, die FINMA? Bisher hat sie über ihre Arbeit nur sehr zurückhaltend informiert. Doch jetzt will sie klarer kommunizieren, wie sie fehlbare Banken und Banker anpackt. Evelyn Kobler.
Das Enforcement. Salopp gesagt ist das die 80-köpfige Eingreiftruppe der FINMA. Sie wird immer dann aktiv, wenn sich Banken, Banker oder andere Akteure auf dem Schweizer Finanzplatz nicht ans Aufsichtsrecht halten. Was diese Enforcement-Abteilung tagtäglich tut, war bislang kaum bekannt. Die Aufsichtsbehörde hüllte sich hier oft in Schweigen und wurde dafür auch kritisiert. Das weiß David Wies, der das 80-köpfige Team leitet, zu gut.
Ich habe Verständnis für diese Kritik. Allerdings muss man wissen, dass der Gesetzgeber der Kommunikation der FINMA in Enforcement-Belangen sehr, sehr enge Grenzen gesetzt hat.
Trotz der strengen gesetzlichen Grenzen will die FINMA wenigstens etwas Licht ins Dunkel ihrer Tätigkeit bringen. Die Behörde hat erstmals einen über 70 Seiten dicken Bericht veröffentlicht, der aufzeigt, wie die Mitarbeiter der Enforcement-Abteilung gegen fehlbare Banken und Versicherungen vorgegangen sind. Im Bericht sind 66 konkrete Fallbeispiele des letzten Jahres skizziert. Sie sind zwar anonymisiert, aber sie zeigen dennoch klar, wie die FINMA in heiklen Fällen durchgreift, wie sie das Recht durchsetzt. So setzt die Behörde beispielsweise eigene Untersuchungsbeauftragte ein in dubiosen Finanzfirmen. Die greifen dann vor Ort direkt ins Geschäft ein, um weitere Verfehlungen zu verhindern. Das sind happige Massnahmen. David Wies von der FINMA will mit dem Bericht einen Kulturwandel in der Bankbranche.
Was liegt da näher, also eben auch diese Ergebnisse von Enforcement-Untersuchungen dem Publik bekannt zu geben?
Sprich, Wies will den Banken und Versicherungsmanagern aufzeigen, welche Geschäfte die FINMA nicht toleriert. Die Hoffnung ist wohl, dass fehlbare Manager nach Verstößen nicht mehr so einfach behaupten können, sie hätten gar nicht gewusst, dass ihr Geschäft illegal sei. Monika Roth begrüßt die Transparenzoffensive der Behörde. Die Anwältin ist Expertin für Compliance- und Finanzmarktrecht und sie doziert an der Hochschule Luzern. Sie stellt der FINMA ein gutes Zeugnis aus.
Wenn ich jetzt auf die letzten Monate zurückblicke, denken Sie an der Fallbank Coop, aber auch bei der UBS, wo sie deutlichste Worte gebraucht hat für das Verhalten der Bank. Dann denke ich, bei der FINMA ist auch ein frischer Wind ins Haus eingekehrt und wir können darauf hoffen, dass er anhält.
Diesen frischen Wind, dass die FINMA transparenter werden will, führt Monika Roth übrigens auf den neuen Direktor zurück. Der Brite Mark Branson ist seit April Chef der FINMA. Er zeigt nun, in welche Richtung er die Aufsichtsbehörde führen möchte.
Info 3 Abend.
Ein Sieg für die Meinungs- und Pressefreiheit, so könnte man das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bezeichnen. Für den Kassensturz hatten Journalisten heimlich Versicherungsvertreter gefilmt und waren dafür von Schweizer Gerichten verurteilt worden. Doch der Europäische Gerichtshof sagt nun, die verdeckten Filmaufnahmen waren in Ordnung. Raphael von Matt.
Im Jahr 2003 hatten sich enttäuschte Kunden beim Kassensturz gemeldet. Sie waren nicht zufrieden, wie sie von Versicherungsagenten beraten worden waren. Um fragwürdige Verkaufspraktiken bei Vorsorgeberatungen aufzudecken, gab sich eine Fernsehjournalistin als Kundin aus. Die Beratungsgespräche wurden dann mit versteckten Kameras aufgezeichnet. Doch das gehe nicht, befanden darauf erst das Zürcher Obergericht und dann das Bundesgericht. Die Journalisten wurden verurteilt wegen unerlaubtem Aufzeichnen von Gesprächen. In der Folge zogen die Verurteilten den Fall weiter, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und dieser gibt heute den vier Journalisten recht. Das öffentliche Interesse an den Missständen sei höher zu gewichten als das private Interesse der Versicherungsagenten. Dominik von Burg, Präsident des Schweizer Presserates, begrüßt das Urteil.
Für mich ist das eine gute Nachricht, Denn in den letzten Jahren waren die Schweizer Gerichte und namentlich in diesem Fall unserer Auffassung nach zu streng mit den verdeckten Recherchen oder Aufnahmen.
Im vorliegenden Fall war das Bundesgericht der Ansicht gewesen, der Kassensturz hätte die heimlichen Aufnahmen nicht ausstrahlen dürfen, sondern ein Protokoll schreiben und verlesen können. Ein Protokoll vorlesen statt Bilder zeigen. Für das Fernsehen keine valable Alternative, findet Juristin und Menschenrechtsexpertin Nesa Zimmermann.
Es ist ein wichtiges Urteil, insbesondere weil die bundesgerichtliche Rechtsprechung oft kritisiert wird, dass sie manchmal nicht ganz bei der Realität der Medienschaffenden ist, auch und nicht die Wichtigkeit von diesen Instrumenten anerkennen kann. Da wird sich sicher einiges ändern müssen.
Dass nämlich versteckte Filmaufnahmen für Journalisten wieder möglich werden, wenn ein öffentliches Interesse an einem Fall bestehe und die Informationen nicht anders beschafft werden könnten. Beim Bund reagiert man zurückhaltend auf das Urteil. Volko Galli vom Bundesamt für Justiz.
Das Bundesamt für Justiz wird jetzt das Urteil analysieren und nach Konsultation der betroffenen Behörden prüfen, ob die Schweiz den Fall an die Große Kammer des Gerichtshofes weiterziehen soll, das heißt, um eine Neubeurteilung durch die Große Kammer ersuchen soll.
Sollte das Urteil rechtskräftig werden, dürften Journalisten für ihre Recherchen künftig wieder heimliche Aufnahmen machen. Aber damit wächst auch die Verantwortung, solche Instrumente auch anzuwenden.
So viel Info 3 für heute. Unsere Berichte und Gespräche gibt es auch im Netz srf.ch/news. Mein Name Daniel Hofer. Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.